Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir stellen heute Literatur vor aus einem Land, das seit Jahrzehnten aufgrund der in einem gigantischen Ausmaß stattfindenden Umweltzerstörung in den Schlagzeilen ist: Brasilien. Es geht um Solveig Balle, eine Autorin aus Dänemark. Und ich habe mit Katrin Razum gesprochen, die mehrere Werke von Susan Sontag ins Deutsche übertragen hat. Unter anderem eine Sammlung von Essays, die jetzt auf Deutsch unter dem Titel Über Frauen erschienen ist. Im Studio ist Nora Karches. Aus Brasilien stammt der Autor eines Buches, das wir jetzt auch auf Deutsch lesen können. Und nicht nur das, José Henrique Bortoluccis Buch erscheint gerade in zahlreichen Ländern weltweit. Dass dieses Buch so erfolgreich ist, könnte damit zusammenhängen, dass der Autor ein Thema, das uns alle beschäftigt, das Thema Umweltzerstörung, verknüpft mit einem Einzelschicksal. Denn in »Was von meinem Vater bleibt« blickt ein Sohn auf seinen Vater, auf dessen Leben als Lkw-Fahrer auf eben jener Trans-Amazonas-Route, die den Regenwald vom Nordosten Brasiliens bis in den Westen durchschneidet. Katharina Teutsch hat José Henrique Bortoluccis Buch gelesen.
Straßen sind Verbindungen zwischen Orten. Wörter sind Verbindungen zwischen Zeiten. Wenn man so will, sind Wörter die Straßen unserer Erinnerungslandschaft. Und darum geht es in »Was von meinem Vater bleibt«. Es ist das Buch über einen Lkw-Fahrer, der im diktatorischen Brasilien der 60er bis 80er Jahre das Land durchmisst und immer wieder zu seiner Familie nach Jau zurückkehrt, die er ernährt und die er über alles liebt.
Wörter waren die Geschenke, die mir mein Vater in meiner Kindheit in seinem Lkw mitbrachte. Sie existierten für sich. Fahrersitz, Transamazonica, Lkw, Fernstraße, Amazonaswelle, Belém, Heimweh. Oder fügten sich zu Geschichten über eine Welt zusammen, die mir viel zu groß erschien. Ich musste sie mir in all ihren Farben ausmalen, sie mir einprägen und mich an ihnen festhalten. Denn bald würde mein Vater erneut wegfahren und erst 40, 50 Tage später wiederkommen.
Bortolucci Senior, Nachfahre von italienischen Einwanderern, arbeitete ein ganzes Berufsleben lang als Fernfahrer. Er war mitverantwortlich für den Bau der politisch umkämpften und symbolisch bedeutsamen Trans-Amazonas-Route, mit der brasilianische Urwald und seine indigene Bevölkerung zivilisiert werden sollten. Ein Durchbruch vom Atlantik über Peru an den Pazifik war immer Teil des brasilianischen Nation-Building. Es geschah durch den Muskeleinsatz weißer Einwanderer aus dem Arbeitermilieu, die sich als nun staatlich legitimierte Nachfolger schwarzer Sklaven als wertvollerer Teil des brasilianischen Proletariats fühlen durften, obwohl sie für den gleichen nationalistischen Traum einer weißen Elite malochten.
Diese Art und Weise, Teil der Nation zu werden, bildete den zentralen Anker im Privatleben dieser Einwanderer und in ihrer Arbeitsgeschichte im neuen Land. Ausländische Männer und Frauen, arm und bei der Ankunft Analphabeten, jedoch aufgrund ihrer Herkunft mit öffentlichem Nutzen ausgestattet und einer Fülle generationsübergreifender rassistischer Maßnahmen gegenüberstehend, die ihnen die Vorteile verschafften, die sie und ihre Nachkommen über die Zeit anhäufen konnten.
Bortolucci Senior durchpflügte oft wochenlang das riesige Land mit seinem Lkw, der Bohnen oder Holz oder Maschinen geladen hatte. Das Arbeitsethos dieser Männergeneration muss phänomenal gewesen sein. Das schlimmste Schimpfwort, das ein heranwachsender Arbeiter zu fürchten hatte, war es, ein Taugenichts genannt zu werden. Ein Wort, das der Sohn jetzt wie eine Straße in die Vergangenheit seines nun krebskranken Vaters legt.
Mein Vater besuchte die Schule bis zur 4. Klasse, arbeitete ab seinem 7. Lebensjahr auf dem kleinen Bauernhof seiner Familie und zog mit 15 mit ihr in die Stadt. 1965 fing er mit dem Lkw-Fahren an und 2015 ging er in Rente. Das Land, das er durchquerte und aufzubauen half, war damals ein anderes, fühlt sich in den letzten Jahren aber bekannt an. Ein von der Logik der Grenze beherrschtes Land, von der Expansion um jeden Preis, der Kolonisierung neuer Territorien, der Umweltzerstörung, einer Gesellschaft der immer größeren Ungleichheit. Die Straßen und LKWs nehmen einen wesentlichen Platz in dieser Vorstellung von einer fortschrittlichen Nation ein, in der Wälder und Flüsse, Fernstraßen, Minen, Weideflächen und Kraftwerken weichen.
Der Autor wählt einen Ton, der souverän zwischen autobiografischem Fragment, Ethnographie und essayistischer Betrachtung wechselt und der die intertextuelle Zuordnung zu anderen Autofiktionen sucht. So fehlt weder der Bezug zu der Dänin Tove Ditlevsen, die in Kindheit ihr Aufwachsen in armen Verhältnissen schildert, noch der zu den französischen Stars der Klassismusliteratur, Annie Ernaux und Didier Eribon. Gelegentlich geht dabei die Ambition mit dem 1984 in Jau geborenen Autor durch. Er reflektiert die Krebserkrankung seines Vaters mit Susan Sontag. Er erklärt das Älterwerden mit Hemingway und das Proletariat mit Brecht. Am überzeugendsten ist er aber da, wo er die eigenen Erfahrungen mit der Hermeneutik seiner Klasse zusammenbringt.
Ein Mann zu werden bedeutet, der Welt der Schule den Rücken zu kehren und die körperliche Arbeit zum Schicksal des heranwachsenden Körpers zu machen. Dadurch konnte man in die Fußstapfen seines Vaters treten.
Bortolucci hat diese Fußstapfen nicht zu seinen eigenen gemacht. Schnell galt der Musterschüler innerhalb seiner Familie als Klassenwechsler, der eine universitäre Karriere als Soziologe im großen Sao Paulo verfolgen konnte. Dieses schöne, lehrreiche und sehr taktvolle Buch ist vom gegenseitigen Stolz getragen, den der Vater für den Lebensweg des Sohnes und umgekehrt der Sohn für die Lebensleistungen des Vaters empfindet. Beide zusammen erzählen sie eine brasilianische Sozialgeschichte.
Katharina Teutsch über José Enrique Bortoluccis Buch »Was von meinem Vater bleibt«. Übersetzt hat Maria Humitsch, Aufbau Verlag, 175 Seiten, 20 Euro. 5 Bände unter dem Titel »Über die Berechnung des Rauminhalts« hat die dänische Schriftstellerin Solveig Balle geplant. 2 sind schon auf Deutsch erschienen, jetzt liegt der 3. vor. In der Reihe geht es um eine Buchhändlerin, die bei einem Besuch in Paris in eine Zeitschleife geraten ist. Beim Frühstück im Hotel hat sie bemerkt, dass alles so abläuft wie am Tag zuvor. Es ist der 18. November und auch alle folgenden Tage sind der 18. November. Carsten Huck.
Eigentlich ist es nicht Solveig Balles Protagonistin, die in der Zeit hängen bleibt, sondern es sind die Menschen, denen sie am 18. November begegnet. Für Tara Selter, die Buchhändlerin, die schon in den beiden vorhergegangenen Büchern damit klarkommen musste, dass jeder neue Tag für sie der 18. November ist, schreitet die Zeit durchaus voran. Nach ihren Aufzeichnungen sind zu Beginn dieses dritten Teils von Balles Romanprojekt bereits 1144 Tage vergangen. Wenn Tara sich schneidet, vernarbt die Wunde. Wenn sie sich erkältet, braucht sie Zeit, um zu genesen. Wenn ihr etwas gestohlen wird, ist es weg. Wenn sie ihre Aufzeichnungen mit der Hand auf das Papier bringt, wächst der Stapel. Auch ihre Haare und Nägel wachsen. Kehrt sie aber zu ihrem Mann in die französische Provinz zurück, wundert sich der, dass sie schon zu Hause ist, da sie doch erst am 19. kommen wollte. Und am nächsten Tag wundert er sich erneut, denn für ihn ist immer noch der 18. November. Die Eröffnung des dritten Bandes von »Über die Berechnung des Rauminhalts« hält für die Protagonistin jedoch eine Sensation bereit.
»Ich habe einen Menschen getroffen, der sich erinnert. Er erinnert sich daran, dass wir uns gestern getroffen haben. Eigentlich hatten wir uns schon vorgestern getroffen, aber erst gestern sprachen wir miteinander. Er heißt Henry Dale und ich brauche ihm nicht zu erzählen, dass die Zeit stehen geblieben ist. Er weiß es.«
Henry Dale ist ein Schicksalsgenosse von Tara Selter. Auch er jemand, der auf pragmatische Weise versucht, mit der Wiederholung eines Tages umzugehen. Auch Henry hat sich in diesem ominösen Zeitraum eingerichtet. Doch lebt Henry mit derselben speziellen Erfahrung des Getrenntseins von der Welt wie Tara.
»Wir hatten beide augenscheinlich verlernt, einen anderen Menschen zu begrüßen. Oder richtiger gesagt, einen Menschen zu begrüßen, den wir wiedererkannten und der seine Wiedererkennung zurücksandte. Wir waren anscheinend derart daran gewöhnt, mit Menschen zu verkehren, die uns noch nie gesehen zu haben glaubten.«
Schnell ergibt sich ein Gespräch und dann eine gewisse Nähe zwischen den beiden. Sie spiegeln sich ihre Erlebnisse im 18. November, erzählen sich ihre Familiengeschichten, entwickeln Theorien zu ihrer Situation. Schließlich ziehen sie in eine gemeinsame Wohnung. In einem schlechten Roman würden sie wohl ein Liebespaar. Balle hingegen hält die Spannung der Beziehung, indem sie beide auch weiterhin ihre eigenen Wege gehen lässt. Tara fährt wieder einmal zu ihrem Mann, um endgültig zu erkennen, dass ein Zusammenleben mit diesem unmöglich ist. Henry Dale reist in die USA, wo sein kleiner Sohn mit der Mutter wohnt. Tara und er verabreden, sich nach jeweils 100 Tagen zu kontaktieren, um sicherzustellen, dass ihre Verbindung bestehen bleibt.
»Dafür sorgen, funktionierende Handys zu haben. Zusammenhalten.« »Abgemacht«, sagte ich. »Was auch geschieht«, sagte er. Das klinge vielleicht etwas seltsam, wie Kinder, die einen Pakt schließen, Aber wenn wir die Einzigen sind, die die Wiederholungen des 18. Novembers miteinander teilen können, dann brauchen wir uns, sagte er.
Für Tara hat die Beziehung zu Henry eine kaum zu überschätzende Bedeutung. Sie belebt und inspiriert, verbindet sie im Kern, ganz unabhängig von der Situation, noch einmal tiefer mit der Welt, lässt sie dankbar ihre Tage gestalten.
Ich pflücke die tief hängenden Früchte, fange den Duft ein, der vorüberweht, den Anblick eines freundlichen Gesichts, ein plötzliches Lächeln. Ich sehe mich um und ständig sehe ich etwas. Es hört nicht auf. Man pflückt und pflückt.
Es ist die große Kunst Solveig Balles, in ruhiger, konzentrierter Sprache eine fiktive, eine Ausnahmesituation umzuwandeln in ein Alltagserlebnis von großer Dichte und Tiefe. Es geht um Wesentliches. Die Beziehung zwischen Menschen, aber auch die von Mensch zu Welt und Welt zu Mensch. Physikalisch um das Verhältnis von Zeit und Raum. Philosophisch um nichts weniger als die Bedeutung des Daseins. Was macht der Mensch in seiner Zeit? Was macht er auf Erden? Welche Verantwortung sind wir bereit zu übernehmen? Sind wir wach mit allen Sinnen oder bewegen wir uns traumwandlerisch auf ausgetretenen Pfaden? Über die Berechnung des Rauminhalts, so wissenschaftlich der Titel auch klingen mag, ist eine Schule der Wahrnehmung, ein spiritueller Reisebegleiter, unaufdringlich, ernst und von großer Schönheit.
Carsten Huck über Solveig Balles Roman Über die Berechnung des Rauminhalts 3. Aus dem Dänischen von Peter Urban Halle, Mattes und Seitz, 185 Seiten, 22 Euro. Kommen wir zu einer Frau, über die der US-amerikanische Autor Kurt Vonnegut einmal das hier gesagt hat. In der intellektuellen Rangskala der Ostküste wird es wohl immer eine Frau geben müssen, die so brillant ist, dass sich jeder Mann vor ihr zu Tode fürchtet. Mary McCarthy war einmal in dieser Position, jetzt ist es Susan Sontag. Von Susan Sontag, die 2004 verstorben ist, gibt es ein großes Werk, Krankheit als Metapher zum Beispiel. In dem Buch schreibt sie über ihre Krebserkrankung. Oder Against Interpretation, ein Band, der in Deutschland unter dem Titel Kunst und Antikunst erschienen ist. Sie war auch Schriftstellerin, hat etwa die Erzählungen Wie wir jetzt leben veröffentlicht. Kurz vor ihrem Tod hat sie über ihr Verhältnis zum Schreiben das hier gesagt.
Ich betrachte mich in erster Linie als Schriftstellerin, definiere mich nicht als Kritikerin oder Intellektuelle. Ich bin aber auch ein menschliches Wesen, eine Bürgerin eines speziellen, viel zu wichtigen Landes, Weltbürgerin, aber meine primäre Identität ist die der Schriftstellerin. Und ich glaube an den Begriff der Weltliteratur. Für mich ist Literatur ein internationales Anliegen.
Because for me, literature is an international enterprise.
Von Susan Sontag ist jetzt ein Band erschienen, der verschiedene Essays versammelt, in denen es um Frauen geht. Ich habe die Übersetzerin Katrin Ratzum gefragt, was an diesen Texten ist typisch für Susan Sontag?
Also was typisch für Susan Sontag ist, dass sie sich gesellschaftlicher, kultureller Themen aller Art annimmt. Zum Teil einfach aus intellektueller Spielerei, will ich mal sagen, und dann eben auch aus wirklichem Interesse. Und sie vertieft sich da in dieses Thema Frauenrechte, Frauenlage mit dem üblichen Engagement. Und ich denke, es ist eigentlich kein Thema, was sie jetzt seit ihres Lebens umgetrieben hätte. Und das macht es auf gewisse Weise umso interessanter, als es halt kein klassischer feministischer Ansatz ist, sondern sie auf ihre eigene Art da herangeht. In den 70er Jahren war das Thema halt virulent und so hat sie sich damit auch befasst. Aber was ich sehr schön finde an diesen Texten, das ist, dass sie halt nicht sich so auf eine Welle schwingt und dogmatisch wird, sondern ihren ganz persönlichen Ansatz da vertritt.
Dieser Band, der versammelt einerseits Essays von Susan Sontag, in denen sie sich, Sie haben das eben gesagt, ja, mit der Frauenbewegung auseinandersetzt, mit dem Älterwerden und auch mit Normvorstellungen weiblicher Schönheit. Im zweiten Teil des Bandes verhandelt sie dann unter anderem die Frage nach dem Wesen propagandistischer Kunst am Beispiel von Leni Riefenstahl. Bleiben wir bei jenen Essays, in denen es nicht um die Kunst, sondern um die gesellschaftliche Dimension der Frauenfrage geht. Das ist ja das zentrale Thema. Welche Thesen bringt sie hier vor?
Na, ich würde sagen, zum Teil die gleichen Thesen, die eigentlich heute auch noch gelten. Also sie befasst sich mit der Frage Schönheit. Was bedeutet Schönheit? Ist das ein Zwang? Ist das eine Chance? Welche Erwartungen werden an Frauen gerichtet? Und zwar meistens eher implizit als explizit. Sie hat einen sehr grundsätzlichen Ansatz. Also sie macht in einem ihrer Essays einen Unterschied zwischen reformistischen Änderungen und radikalen Änderungen. Das heißt, sie sagt, man muss sehr grundlegend in den gesellschaftlichen Verhältnissen was verändern. Zum Beispiel, dass sie sagt, es reicht nicht, das Recht zu verlangen, dass Frauen genauso bezahlt werden auf einer bestimmten Stelle wie Männer, sondern es geht darum, dafür zu sorgen, dass Frauen dieselben Möglichkeiten haben, auf diese Stellen zu gelangen. Also das heißt, es ist ein grundlegenderer Ansatz. Ja, das ist jetzt ein Beispiel, aber da ließen sich etliche anführen.
Jetzt ist es so, diese Texte sind alle in den 1970ern erschienen, also je nachdem so um die 50 Jahre alt. Als Sie diese Übersetzung angefertigt haben, an welchen Stellen haben Sie da so eine Zeitgebundenheit gespürt? Wo haben Sie sich gedacht, nein, also in diesen Kategorien denkt man heute eher nicht mehr?
Also da fällt mir natürlich sofort ein, der eine recht lange Essay, den sie für eine südamerikanische Zeitschrift geschrieben hat, dem sie auch selbst noch ein Vorwort vorausgestellt hat, in dem sie gesagt hat, sie formuliert jetzt in diesem Essay ganz konkret auf ihr Publikum ausgerichtet. Und das bedeutet, dass sie sehr viel marxistische Begriffe verwendet hat, also in marxistischen Denkmustern ihre Argumentation aufgebaut hat. Und dieser Denkansatz existiert sicher noch in irgendwelchen Winkeln, aber ist sicher heute nicht mehr so verbreitet, wie das damals war. Und ich muss auch sagen, ich denke, sie hat das ganz bewusst gemacht, um ihr Publikum zu erreichen. Also gemäß den damaligen politischen Verhältnissen. Und das ist aber jetzt nicht der typische Ansatz für sie. Und ansonsten war für mich genau interessant, dass einiges in den Essays so klingt, als hätte das gestern geschrieben worden sein können. Dass die Sprache männlich geprägt ist, das ist ja nun ein höchst aktuelles Thema. Ich habe dann zurückgedacht und mich daran erinnert, dass es durchaus auch in Deutschland natürlich ein Thema war. Damals kam diese Geschichte mit Frau statt Mann sagen, also das tut man nicht, das tut Frau nicht. Das gab es damals bei uns auch schon und gleichzeitig hat sich natürlich diese Diskussion sehr weiterentwickelt. Aber wenn man liest, was sie schreibt über die männliche Prägung des Englischen, in dem das ja weit weniger deutlich ist als bei uns, ja, weil es keine unterschiedlichen Artikel gibt und so weiter, da denkt man wirklich, man liest einen hochaktuellen Text. Und anderes, also gesellschaftliche Vorstellung. Sie hat zum Beispiel an einer Stelle geschrieben, dass sie davon ausgeht, dass in 20, 25 Jahren vom Zeitpunkt ihres Schreibens aus die Frauen und Männer für gleiche Arbeit gleiches Geld bekommen werden. Und davon sind wir ja nun weit entfernt, wie wir wissen. Also das wirkt dann geradezu blauäugig.
Diese Momente, dass einem das so ganz aktuell vorkommt, das hatte ich auch beim Lesen an manchen Stellen. Mir ging das unter anderem so in dem zweiten Teil, wo sie ja über die faschistische Kunst schreibt. Ist Ihnen das auch so gegangen, gerade in diesem Teil, dass auch dort ja viel drinnen steckt, was bis heute Gültigkeit hat?
Ich finde grundsätzlich sonntags Beschäftigung mit ästhetisch-kulturellen, gesellschaftlichen Phänomenen, die sind fast nie so, dass man denkt, das hat sich alles überlebt. Also sie ist eine sehr kluge und scharfsinnige Frau gewesen und man merkt es in diesen ganzen Analysen. Und das gilt für diesen Text ganz gewiss genauso.
Frau Razzoum, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Gerne.
Der Band Über Frauen von Susan Sontag ist aus dem Englischen übersetzt worden von Katrin Razzoum. Nur der Essay Faszinierender Faschismus wurde übersetzt von Marc W. Wien und Angela Wittmann-Hausner. Hansa Verlag, 208 Seiten, 23 Euro. Seit dem Wochenende wird der 81-jährige österreichische Autor Bodo Hell vermisst. Zu dem Autor, der sich jeden Sommer auf die Grafenbergalm begibt, um dort zu schreiben, besteht seit Freitag kein Kontakt mehr. Wir halten Sie im Büchermarkt über den Fortgang der groß angelegten Suche auf dem Laufenden. Am Mikrofon war Nora Karches.